Ja, liebe Priesterinnen und liebe Priester, vielleicht findet ihr die Anrede heute ein bisschen ungewöhnlich oder ein bisschen anmaßend, Priester, ich. Aber irgendwie werdet ihr vielleicht merken, dass so im Laufe der Predigt, naja, dass es vielleicht doch seine Berechtigung hat, denn in der Bibel werden gläubige Menschen an einer Stelle als Priester angesprochen. Vielleicht habt ihr noch so die großen Schlagzeilen vor Augen. Also ich denke mal so die Älteren unter euch, die werden das sicher noch kennen. Die Schlagzeilen einer großen deutschen Zeitung mit 4 Buchstaben, wo es hieß, wir sind Papst. Ja, das ist schon ein bisschen her. Das war der Vorgänger vom jetzigen Papst, das war Kardinal Ratzinger. Und so schallte es so nach der Papstwahl durch die Presse. Wir sind Papst, wir sind wer? Auch wenn wir, ich sag mal so, herzlich wenig vielleicht dazu beitragen konnten, also ich persönlich zumindest nicht, ist nicht meine Kirche und ich habe den nicht gewählt, aber das war so eine Schlagzeile, die übrigens wurde ich in meiner Jugendarbeit früher, ich war zu der Zeit in Kassel, meine Jugendlichen haben mich manchmal der Papst genannt und zum Abschluss habe ich eine Tasse bekommen, könnt ihr euch nachher nochmal angucken. Da steht auch drauf, wir sind Papst und irgendwie haben die es geschafft, mein Gesicht da rein zu fummeln. Und da trinke ich heute noch manchmal Kaffee draus. Also das ist sehr schön. Eine Papsttasse. Ja, aber diese Schlagzeile, die kam ganz punktgenau eigentlich zu einer anderen Kampagne. Wie gesagt, die Älteren von euch wissen das noch, nämlich diese Kampagne hieß Du bist Deutschland. Ich sag mal so, nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir da ein bisschen zögerlich mit solchen Dingen. Aber irgendwann kam da mal wieder so ein kleiner Schwung rein und vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass es da so Werbespots gab und diese Initiative Du bist Deutschland einfach so ein bisschen für, naja, mehr Eigenverantwortung werben wollte, nicht immer nur meckern, sondern ja, wir haben auch Mitverantwortung und vielleicht, ja, wir können auch mitgestalten und vielleicht können wir uns auch ein klein bisschen mehr wieder identifizieren mit unserem Land. Kurz darauf gab es die Weltmeisterschaft in Deutschland. Und da hing mal wieder eine Deutschlandfahne raus. Man muss das nicht machen, aber man durfte es wohl wieder. Wir sind Papst. Du bist Deutschland. Solche Schlagzeilen, ja, die sollten so ein bisschen was in Gang bringen. Und ich bin mal gespannt, was der Predigttext heute vielleicht bei euch in Gang bringt, wenn es dort heißt, wir sind das Volk Gottes und wir sind Priester. Ich lade ein, den Predigttext mal zu lesen. Ich habe den jetzt nicht vom Kirchenjahr her so sortiert, sondern wir haben in den Bibelstunden gerade einen ersten Petrusbrief gehabt und ich habe gedacht, na, das könnte man doch mal zum Thema machen. Wir sind Priester, ein Volk aus Priestern, habe ich das mal genannt. Und ich lese mal den Text, 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, die ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, Nun aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ja, das ist unser Predigttext mal für heute. Ich werde ihn natürlich ein bisschen auslegen, das ist so das Lutherdeutsch, hier ist ein bisschen dicht. Aber ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, hier heißt es nicht, du bist Deutschland, sondern hier heißt es, du bist oder ihr seid das Volk Gottes. Ist das nicht viel mehr? Das ist ein hoher Adelstitel. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind seine Repräsentanten hier auf Erden, als sein Volk, als seine Gemeinde. Hier heißt es nicht, du bist Deutschland. Hier heißt es auch nicht, wir sind Papst, aber immerhin heißt es, ihr seid, wir sind Priester. Und was es damit auf sich hat, denke ich, das werden wir noch mal ein bisschen schauen. Aber das ist der Adelstitel, der uns hier im 1. Petrusbrief verliehen ist. Übrigens sehr einzigartig. Also gibt ja so die theologische Formulierung, das Priestertum aller Gläubigen. Wir werden da gleich noch mal ein bisschen drauf kommen. Wer das vielleicht schon mal im Ohr hat, das findet sich in 1. Petrus 2. Sehr einzigartig. Ein paar Gedanken dazu. Ich habe heute nicht so drei Punkte, aber ich glaube, es ist eine Systematik zu erkennen. Dieser Abschnitt, wie gesagt, der war auch in der letzten Woche im Bibelgespräch. Und ich glaube, es lohnt sich in der Tat mal drüber nachzudenken, was es heißt, gerade diese beiden Aussagen, wir sind das Volk Gottes, wir sind Priester. Wir sind das Volk Gottes. Das ist, ich sage mal, ein Bild von vielen Bildern, das in der Bibel gebraucht wird für die Gemeinde. Es gibt viele Bilder, viele verschiedene Bilder für die Gemeinde. Ein Bild ist das Volk. Es gibt noch viele andere Bilder. Es lohnt sich eigentlich mal, über diese ganzen Bilder von Gemeinde nachzudenken. Da könnte man eine eigene Predigt drüber machen. Aber was hier genannt ist, ist das Volk. Das Volk Gottes, Repräsentanten hier auf Erden. Es gibt übrigens ein Lieblingsbild für die Gemeinde von Paulus. Ich habe das hier nochmal angeführt. Das ist das Bild vom Leib und den Gliedern. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört. Das ist das Bild, dass es die Gemeinde aus vielen verschiedenen Gaben besteht. So wie wir heute auch Teamleiter haben und jeder so seine Gabe irgendwie hat und einbringt. So ist auch die ganze Gemeinde wie so ein Leib, der aus vielen Gliedern besteht. Und das Bild ist eigentlich so das Lieblingsbild des Paulus. Und es ist auch ein schönes Bild, weil es da auch heißt, wenn es einem Glied nicht so gut geht, dann merkt das eigentlich der ganze Körper. Und so heißt es auch, wie wir das heute im Wochenspruch quasi hatten. Achtet aufeinander, ein jeder trage die Last des anderen. Also das ist so das Lieblingsbild von Paulus. Petrus hat hier das Bild vom Volk, das ist so das eine. Und ich denke, wenn man so auf die Christen schaut, könnte man manchmal auch sagen, jo, ist schon ein besonderes Völkchen, oder? Schon ein ganz besonderes Völkchen. Aber das ist das erste Bild, das hier gebraucht wird. Und vielleicht können wir, wenn wir das jetzt mal persönlich für uns nehmen, dann tatsächlich sagen, du bist das Volk Gottes. Ich meine, mir wird immer so ein klein bisschen schlecht, wenn ich so in den Nachrichten sehe, dass da irgendwelche Leute auf die Straße gehen und sagen, wir sind das Volk. Wenn ich mir die Leute angucke, dann denke ich manchmal, naja, zu diesem Völkchen zähle ich mich vielleicht nicht unbedingt. Aber das hier ist, denke ich, geht auch darüber hinaus, wenn es heißt, wir Christen sind das Volk Gottes. Also zumindest, wenn ihr Christen seid. Du bist ein Teil dieses Völkchens. Es gibt noch ein anderes Bild, das auch hier in unserem Text gebraucht wird. Und das hat mich auch so ein bisschen fasziniert. Und das ist eigentlich das Bild vom Haus. Das ist auch ein Bild für die Gemeinde. Ein Haus, das aus vielen Steinen aufgebaut wird. Da gibt es auch Lieder drüber. Und das hier ist schon ein bisschen besonderes Haus, weil irgendwie ist das ja ein Haus, ja, in dem irgendwie Priester umherlaufen. Ganz merkwürdig, ne? In Vers 5 steht es, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Ich weiß nicht, welches Bild euch da so vor Augen ist, wenn ihr denkt, wir sind eine heilige Priesterschaft. Ich denke, ich stelle mir da mal so ein sehr sakrales Haus vor, vielleicht so ein bisschen düster, wo Menschen umherlaufen in langen Gewändern, so die Priester. Oder vielleicht habe ich so noch vor Augen, wie damals ich in Unterweissach studiert habe und wir in einem Internat gelebt haben, damals nur Männer, die alle Theologie studiert haben. Das sah ungefähr so aus. Ja, also das war der Weg zur Morgenandacht. Ja, aber solche Bilder, die haben wir vielleicht manchmal vor Augen, wenn wir so denken, naja, ein Volk aus Priestern, das hängt vielleicht so ein bisschen auch mit unserer Vorstellung zusammen, die wir damit haben, vielleicht auch mit dem, was wir verbinden mit einem Priester. Ich fand das immer ganz interessant, als wir in Spanien gearbeitet haben, da war ich noch ein bisschen jünger. Und die spanischen Leute, die haben dann gesagt, wie, da ist so ein junger Pastor. Also die haben immer vor Augen gehabt, da ist ein Pastor, muss alt sein und wahrscheinlich dann auch mit einem langen Gewand und großen Hüten irgendwie umherlaufen oder so. Ja, aber hier, ich denke, das Bild, das haben wir so ein bisschen im Kopf, ne? Vielleicht auch von unserer Vorstellung von Kirche oder Ähnlichem, aber hier wird gesagt, dass jeder Christ im Grunde ein Priester ist, in 1. Petrus 2. Heilige Priesterschaft, das wird hier den Menschen in der Gemeinde zugesprochen. Jeder Christ, ein Priester und nicht zuletzt die Reformation und auch der sogenannte Pietismus, der dann im 18. Jahrhundert vor allem dann groß wurde, der hat das nochmal neu entdeckt, dieses Priestertum aller Glaubenden. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, was bedeutet das eigentlich? Was macht diese Priester aus? Was macht uns zu Priestern? Müssen wir da besonders gut, besonders heilig sein? Das ist ja immer so auch was, was uns damit im Kopf schwebt. Und das war für mich immer so ein Thema, bevor ich so in die theologische Ausbildung ging, dass ich manchmal gedacht habe, bin ich eigentlich gut genug dazu? Das kann manchmal so eine persönliche, ja, so ein persönliches Nachdenken sein. Aber ich habe hier vom Text nochmal geschaut, was eigentlich diese Priester ausmacht. Und das sind eigentlich drei Dinge nur, die hier genannt sind. Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen, aber ich führe euch da ja so ein bisschen mit rein. Was macht diese Priester aus? In Vers 2 heißt es einfach, sie sind Neugeborene. Ich gehe auf diese Gedanken gleich nochmal ein. Die sind Neugeborene, werden als Neugeborene angesprochen. Dieser Text wird auch nochmal an anderen Sonntagen gepredigt, sage ich gleich nochmal was dazu. Wir sollen nämlich wie die Neugeborenen auch begierig sein nach Milch, nach Nahrung. Das steht in ein bisschen anderen Zusammenhang. Aber ich wollte mal hier so auf diese Priesterschaft eingehen, wie Neugeborene. Das ist das Erste, was ein Priester ausmacht. Ich habe noch was Zweites gefunden. Es sind Menschen, die erkannt haben, wie wertvoll Jesus Christus ist. Das steht in Vers 7. Das sind Menschen, die erkannt haben, wie wertvoll ihnen Jesus Christus ist. Und es sind in Vers 10 heißt es Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben. Viel mehr steht hier eigentlich gar nicht. Also da steht nicht, wir sollen besonders heilig leben oder es gibt solche Sachen auch im 1. Petrusbrief als Konsequenz des Glaubens. Aber das sind erstmal so die Sachen, die hier genannt sind, die uns diesen Adelstitel verleihen. Und ich möchte uns da nochmal so ein bisschen, entlang gehen. Ich kann ja nochmal zurückgehen. Zunächst nämlich, es sind Neugeborene, diese Priester. Ich habe ja gesagt, dieser Predigttext, der wird auch im Kirchenjahr noch an anderer Stelle gepredigt. Es gibt nämlich einen Sonntag, wisst ihr wahrscheinlich, nach Ostern, der diesen neugeborenen Kindern gewidmet ist. Quasimodo Geniti, das heißt der schöne lateinische Name, erinnert ein bisschen an den Glöckner von Notre Dame. Aber das ist das lateinische Wort dafür, wie die neugeborenen Kindlein. Und an diesem Sonntag denkt man in der Tat so dran, dass es was Tolles ist, von Gott her beschenkt zu sein mit einer, ja, mit einem neuen Leben, mit einer neuen Geburt. In der Regel ist das ja der Sonntag nach Ostern. Und früher war es so, dass Ostern die Kinder getauft wurden. Haben wir übrigens dieses Ostern auch gemacht, haben wir die Paula getauft. Und an dem Sonntag drauf wurden diese Kinder nochmal der Gemeinde vorgestellt. Das ist so die altkirchliche Tradition, deshalb wie die neugeborenen Kindleine, da wurden diese Täuflinge nochmal in der Gemeinde gefeiert. Da wurde dieses neue Leben auch noch einmal gefeiert. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Christwerden so ist wie eine neue Geburt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber es gibt so viele Verse, da ist die Rede von einer neuen Kreatur, die man wird. Eine neue Schöpfung, die wir werden, wenn wir an Jesus glauben, die wir in der Begegnung mit Jesus Christus bekommen. Und besonders deutlich wird Jesus da an einer Stelle, nämlich als er einmal einem religiösen Menschen der damaligen Zeit begegnet. Ich denke, manchen von euch ist diese Geschichte geläufig, als Jesus und Nikodemus sich begegnen. Da wird das besonders zum Thema. Ne? Der fromme Pharisäer damals, der fragt Jesus oder interviewt ihn so ein bisschen, ja, wie stellst du dir das denn vor, eigentlich so mit dem ewigen Leben, wie ist das eigentlich? Und Jesus entgegnet ihm nur, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dieses von Neuem geboren, so hat Luther das übersetzt, müsste man eigentlich viel besser übersetzen. So ist auch das griechische Wort, das heißt anoten, das heißt eigentlich von oben her. Also wenn du nicht von oben her neu geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Und das ist das Entscheidende, was Jesus auch immer wieder betont hat, diese neue Geburt von oben her. An anderen Stellen heißt es Umkehr, es gibt verschiedene Worte dazu, Buße, Bekehrung oder ähnliches. In unserem Zusammenhang ist das die erste und ich denke auch eigentlich die einzige Voraussetzung, um in diesen Adelstand erhoben zu werden. Diese neue Geburt. Und das ist das Einzige, das im Grunde uns jetzt und auch in Ewigkeit ein Leben an der Seite Gottes schenkt. Jetzt und in Ewigkeit. Das Einzige, das notwendig ist, um die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, ist, sich diese neue Geburt schenken zu lassen, von oben her. Und ich sage es auch nochmal deutlich, um Christ zu sein oder um ein neuer Mensch zu sein, um diese neue Geburt zu erfahren, da reicht weder eine Taufe noch eine Kirchenmitgliedschaft. Also wenn die Taufe reichen würde, damit Menschen zu dieser neuen Kreatur werden und so Menschen so in die Ewigkeit kommen, dann würde ich mir einen großen Eimer schnappen und würde durch die Straßen laufen und Menschen taufen. Wenn eine Kirchenmitgliedschaft reichen würde, dann würde ich hier mit unserem Mitgliedskärtchen durch die Gegend laufen und gucken, dass ich viele Mitglieder werbe. Was notwendig ist, um bei Gott anzukommen, das wird in der Bibel sogar an einem Ungetauften deutlich. Ich denke an den Schächer am Kreuz, der mit Jesus dort hängt. Der war weder getauft, noch war er Mitglied in irgendeiner Kirche, sondern ihr wisst vielleicht, was er gesagt hat zu Jesus. Denk an mich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich. Und das reicht. Denk an mich. Das ist der Anfang einer neuen Geburt. Das kann der Anfang einer neuen Geburt sein. Und wer das vielleicht für sich noch nicht so erlebt hat, das kann auch für dich ein ganz einfaches, ein schlichtes Gebet sein. Gott, denk an mich. Und ich bin mir sicher, er wird an dich denken. Er wird an uns denken. Oder vielleicht sind wir auch manchmal nicht so in der Lage zu beten. Ich liebe manchmal solche einfachen Formeln. Mein Freund Fossi hat auch manchmal nur so einfache Worte mal genannt, die er so einfach mal betet. Manchmal sagt er einfach nur Danke, wenn er im Auto sitzt. Und ich finde dieses Gebet eigentlich auch ganz schön und einfach, dass ich einfach sage, Gott, denk an mich. Vielleicht, wenn mir manchmal die Worte fehlen. Diese neue Geburt, die fängt mit so einem kleinen Schritt an, nämlich Gott für real zu halten und in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Und ich denke, ihr habt das vielleicht möglicherweise auch auf sehr unterschiedliche Weise erlebt. Vielleicht war das für den einen oder anderen mal ein besonderes Ereignis, was ihn dann zum Glauben geführt hat. Oder vielleicht war es für den einen oder für die andere eine Krise, persönliche Krise, wo wir gesagt haben, ich kann nicht anders, Gott, denk an mich. Oder vielleicht war es tatsächlich auch das Denken, dass jemand überlegt hat, Mensch, da muss doch irgendwas dahinter sein. Es gibt so viele verschiedene Wege, zu Gott zu kommen. Oder vielleicht ist der ein oder andere auch einfach so reingewachsen, von Kindesbeinen an in der Gemeinde groß geworden und das war auch nie eine große Frage. Eine meiner Jugendlichen damals in Kassel, die war auch so reingetauft und reingewachsen, Kindergottesdienst, Jungschar und hat die ganze Karriere so mitgemacht und die sagte mir einmal als Jugendliche, ja, selbst wenn man das alles so mitgemacht hat, das ganze fromme Programm, die Entscheidung, das für sich in Anspruch zu nehmen und auch danach zu leben, daraus zu leben, die muss man trotzdem irgendwann selber fällen. Die kann einem niemand abnehmen. Die neue Geburt, das ist auch etwas, was mit meiner Entscheidung zu tun hat. Möchte ich das ernst nehmen und in Anspruch nehmen, dass es diesen Gott gibt? Will ich glauben, dass er es, wie es hier heißt an mehreren Stellen, dass dieser Gott gut ist? Dass er es gut mit mir meint, dass er freundlich ist? Das steht auch hier. Lasse ich es zu, dass dieser Gott etwas in meinem Leben zu sagen hat? Ja, dass er sogar das Sagen in meinem Leben hat. Diese neue Geburt, bin da ein bisschen länger drauf eingegangen, aber das ist das erste Merkmal hier dieser neuen Priesterschaft, sage ich mal, dieser neuen Priestergeneration, die Petrus hier nennt. Und diese neue Geburt kann, wie gesagt, mit einem sehr kleinen Schritt anfangen, dass ich sage, Gott, denk an mich. Das erste Merkmal, Priester sind wie von Neuem geboren. Jetzt die zweiten gehen ein bisschen schneller. Aber das zweite, was hier genannt ist in Vers 7, heißt, dass diese Priester Menschen sind, die erkannt haben, wie wertvoll Jesus ist. Finde ich auch eine ganz tolle Formulierung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Text, aber hier wird ja nicht mit dem Höllenfeuer gedroht, sondern hier wird eigentlich ganz breit eingeladen, die Güte, die Freundlichkeit und die Gnade Gottes zu schmecken und in Empfang zu nehmen. Und das soll hier der Antrieb sein. Habe ich jetzt gar nicht da. Aber es heißt hier beispielsweise in Vers 3, ihr habt selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Da ist von Gottes Güte die Rede. Und ihr habt durch den Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Auch das steht hier. Also Gott ist gut und Gott ist wertvoll. Jesus ist wertvoll. Habt ihr das erkannt für euch, wie wertvoll Jesus ist? Dass es gut ist, ihn zu kennen, ihn als Vorbild zu haben, mehr noch in ihm den Sohn Gottes zu begegnen, der uns ja im Kreuz auch seine Liebe nochmal ganz neu zeigt, der aus Liebe zu uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist und der uns so auch wieder den Draht zu Gott ermöglicht. Und dass es an Jesus vorbei keinen anderen Weg gibt, das wird ja auch nochmal relativ deutlich gesagt. Es wird hier nicht verschwiegen, dass es Menschen gibt, die Jesus ablehnen. Das wird hier genannt in diesem Bild mit diesem Eckstein, mit diesem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Es gibt Menschen, die nehmen tatsächlich sogar Anstoß an Jesus. Auch das findet sich in unserem Text. Aber die, die es erfahren haben, und die stehen hier im Vordergrund, für die ist es unheimlich wertvoll, dass Gott sich nicht zu schade war, sein Leben selbst für uns einzusetzen. Und ja, es wird zum wertvollsten überhaupt. Und die Priester, die haben das erkannt, wie wertvoll Jesus Christus ist. Neugeborene Menschen, die erkannt haben, wie wertvoll Jesus ist. Und das Dritte, es sind Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben. Ich nehme immer gerne so in einem Atemzug diese beiden Eigenschaften, Gnade und Barmherzigkeit, weil die auch in dem Psalm zusammenkommen. Auch heute nach dem Abendmahl, in dem Psalm 103, werden wir das nochmal als Eigenschaften Gottes uns vor Augen führen, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und gnädig heißt eben, wir bekommen etwas nicht, was uns eigentlich zusteht. Wenn ein Verbrecher in Amerika oder auch hier, wenn es einen Gnadenersuch gibt, dann heißt das doch, dass dieser Verbrecher diese Strafe nicht bekommt, sondern dass er ja das Gnade vor Recht ergeht, dass sie frei werden. Das ist Gnade. Barmherzigkeit ist, dass wir etwas bekommen, was uns eigentlich gar nicht zusteht, also was wir nicht verdient haben. Wenn ich einem Bettler etwas gebe, dann ist das eine Tat der Barmherzigkeit, er hat dafür nicht gearbeitet. Gott ist gnädig, er gibt uns nicht, was uns rechtmäßig zusteht, nämlich eigentlich eine Konsequenz für unser Aufbegehren gegen ihn. Er gibt es uns nicht, sondern er lässt seinen Sohn Jesus Christus dafür sterben. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Gott ist barmherzig, er teilt reichlich aus, er beschenkt. Und ich würde hier am liebsten mal fragen, wer von euch fühlt sich von Gott beschenkt? Wow, da gehen also doch einige Hände hoch. Das ist heute wirklich das Thema. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, er gibt uns nicht, was uns zusteht, er gibt uns sogar darüber hinaus, was uns nicht zusteht. Diese neuen Priester sind Menschen, die diese drei Dinge erfahren haben. Das habe ich hier in unserem Abschnitt gefunden. Bist du jemand, der diese neue Geburt erfahren hat? Bist du jemand, der erkannt hat, wie wertvoll Jesus ist, auch für dein Leben? Bist du jemand, der Gottes Gnade und Barmherzigkeit erfahren hat? Wenn ja, dann bist du Christ. Und dann musst du dir auch, darfst du dir auch diesen Adelstitel anhören und darfst ihn auch auf dich beziehen. Du bist Priester, ein Neugeborener, ein von oben her neugeborener Mensch, dem Jesus Christus wichtig ist und der Gottes Gnade und Barmherzigkeit erfahren hat. Mehr braucht es nicht. Das ist alles. Du bist Priester. Und wenn du das bejahen kannst, ja, dann müssten wir vielleicht jetzt am Schluss nochmal ganz kurz überlegen, was macht denn so ein Priester? Das ist nochmal so ein ganz kurzer letzter Gedanke. Und für mich ist das eigentlich eine ganz einfache Antwort, nämlich der Priester hier in dem Fall hat eigentlich die Aufgabe, noch andere Menschen in dieses Haus zu holen. Priester haben von jeher eigentlich die Aufgabe gehabt, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, zu vermitteln eigentlich ursprünglich, ne? Also das Volk zu vermitteln zu Gott, aber eigentlich Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das ist im Grunde keine andere Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Priesters. Und das kann in der Tat auch jeder Christ Menschen mit Gott in Verbindung bringen, in die Gegenwart Gottes holen, durch Worte, aber auch durch unser Leben, durch unser Tun. Der erste Petrusbrief spricht sehr viel davon. Das ist ein großer Abschnitt der Ethik, wo deutlich wird, ja, auch durch unser Verhalten, durch das, was wir tun, aber auch das, was wir nicht tun, sollen wir ein Zeugnis sein eigentlich für die Liebe Gottes, die in diese Welt gekommen ist. Das ist ein großes Thema, auch im ersten Petrusbrief. Ich denke, darum geht es, dass wir auch als Menschen, die neugeboren sind, als Menschen, die erkannt haben, wie wertvoll Jesus ist und als Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben, dass wir damit nicht hinterm Berg halten, sondern andere Menschen auch in die Gegenwart Gottes holen. Denn so steht es hier am Schluss. Ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also, liebe Priesterinnen, liebe Priester, lasst uns Menschen nach Hause holen. Amen.